You're listening to Radio Golf Show.
Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. We are back. Nachträglich ein frohes neues Jahr wünschen wir euch vom Team Golfschau alles erdenklich Gute für euch und eure Lieben. Vieles passiert seit unserer letzten Show, unsere Genießer-Episode mit Gregor Biernat und Mike Hörklart. Gregor kommentiert heute und am Wochenende aus Abu Dhabi das erste Turnier der European Tour. Michael hat gerade eine Zigarrenfirma gekauft. Also viel, viel los bei unseren Gästen. Sportlich war natürlich auch viel los. Sophia Popov ist nicht zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. Wurde auch nicht zum Season-Ending-Turnier der LPGA eingeladen. Und ist auch nicht im Elite-Team von Germany. Ich denke, als erste deutsche Frau, die einen Major gewinnt, könnte man schon ein bisschen mehr Respekt verdienen. Charlie Woods war das andere Thema, was seit unserer letzten Sitzung die Medien beherrscht hat. Der Sohn von Tiger, der spielt wie ein Alter. Wir sind immer noch im Lockdown, können kein Golf spielen, leider. Das auch auf natürlich auf alle, die mit dem Golfsport verbunden sind, großen Einfluss hat, die Betreiber, die Pros, die Restaurants und so weiter. Alle Sachen, die nicht unbedingt ideal sind. Handball-WM läuft, und da können wir auch gleich vielleicht mit unserem heutigen Gast einsteigen. Handball ist ein Sport, wo ich ein bisschen Ahnung habe. Vielleicht mehr vom Golf ist ein Sport, wo ich als Spieler und Trainer nationale Meisterschaften gewonnen habe. Als erstes, Gott sei Dank, haben die Amis wieder mal die Kurve gekriegt und einen neuen Präsidenten vereidigt. Ein kleiner Reminder, wer wir sind. Ich bin der Frank Förster. Das ist der Golfschau-Podcast. Wir sind eine Gruppe von Jungs, die das alles ehrenamtlich machen. Keine Sponsoren, keine Reklame. Kein Bullshit ist unser Motto, obwohl wir arbeiten hier nach dem modifizierten Pareto-Prinzip. Nicht 80% des Geschäfts kommt von 20% der Kunden. Bei uns ist es 20% Ahnung, 80% Improvisation. Und deswegen habe ich mir Profis ins Boot geholt. Casey Shea, Christoph Redl und Henrik Spong. Die mir auf die Sprünge helfen und ohne die könnte ich es nicht machen. Ich denke mal, dann steigen wir ein heute. Und heute haben wir ein bisschen, wir feilen ja immer am Format ein bisschen. Bis jetzt hatten wir immer zwei Gäste und waren auch immer zweisprachig. Der erste Teil auf Deutsch, der zweite Teil dann auf Englisch mit beiden Gästen und dann noch einen kleinen Trailer am Ende. Heute haben wir einen Gast und volles Programm mit einem Gast und nur auf Deutsch. Und wenn ich mir sein Metier und sein CV so anschaue, ist heute hoffentlich nicht das erste und letzte Mal, sondern nur das erste von vielen Mal, wo wir uns austauschen und ihn ein bisschen sticheln können, dass er uns ein paar Geheimnisse erzählt. Es geht heute um das mentale Spiel. Unser Gast ist Dr. René Pasch von den Sportpsychologen. René ist ein Doktor der Sportpädagogik und Sportpsychologie, Master of Science Psychologie, alles solche Sachen und so weiter. Referenzen gehen von Jugendbundesliga über Regionalliga, Frauenbundesliga, Handball, also wirklich Alles, fast alles, sage ich mal. Lieber René, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Okay. Wie gesagt, es geht heute um das mentale Spiel. Erstmal Handball noch mal kurz. Die Handball-WM verfolgst du ja auch bestimmt ein bisschen. Die Jungs, ist eine junge Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gestern gesehen hast. Es ging gegen Spanien und eine ganz, ich sag mal, erfahrene Mannschaft und auch nicht, also mit allen Wassern gewaschen. Und unsere Jungs haben auch wieder gut gespielt, lagen, glaube ich, mit 2 oder 3 Toren zurück zur Halbzeit, haben dann einen riesen 10-15 Minuten Spurt angelegt, wo sie auf einmal mit 4 Toren geführt haben und haben dann 10 Minuten kein Tor geschossen. Am Ende haben sie dann leider verloren. Aber es geht ja beim Sport, beim Mentalen von den Sportarten nicht, es ist ja nicht so steil nach oben oder es geht ja immer in Auf und Ab, nicht wahr? Es gibt ja diese Schwingung. Wo wir vielleicht einsteigen können, wäre, es gibt im Golf ist ja, und du hast im Golf auch Erfahrung, Golf ist ja nicht, manche sagen, es ist 90% im Kopf, 70% im Kopf, whatever. Das erste ist, es ist etwas, was man trainieren kann, ja, aber man muss es von den richtigen Menschen lernen. David Ogren, der bei uns auch zu Gast war, ein Ex-Profi-Golfer aus den USA, der Tiger Woods mal geschlagen hat, ich habe ihn gefragt, ob ein guter Mentaltrainer ein guter Golfer sein muss. Und seine Antwort war, nein, er muss ein guter Psychologe sein. Vielleicht können wir einsteigen, den Unterschied zwischen Mentaltrainer oder Mental Coach oder Life Coach oder wie immer sich diese guten Menschen nennen und richtigen Sportpsychologen.
Ja, sehr gerne. Das ist eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird, wie man das differenzieren kann. Ich antworte nicht immer so gerne darauf, weil schlussendlich glaube ich ganz fest daran, dass der Kunde sich den Dienstleister aussucht. Ob er jetzt promoviert ist, studiert ist oder einfach nur ein erfahrener Mentaltrainer ist, das sollte keine Rolle spielen. Wichtig ist, dass der Kunde oder die Mannschaft, wer auch immer das Gefühl hat, er kann mir was beibringen. Und das ist unabhängig von irgendwelchen Zertifikaten. Wenn man das aber ganz klassisch sehen möchte, ist es beim Psychologen so, dass er halt sehr viele Jahre studieren muss, teilweise bis zu 5 Jahre, um ein Diplom zu haben oder einen Master zu haben. Und wenn man Mentaltrainer ist, kann man Wochenendkurse besuchen, um sich zu qualifizieren. Das ist jetzt nicht schlecht oder auch nicht als gut zu bewerten, sondern man hat bestimmte Methoden und Techniken, die man sich dort aneignet, um dann mit Sportlern und Mannschaften zu arbeiten. Das ist so der grobe Unterschied. Aber ich differenziere das nicht so gerne, weil ich glaube einfach, Mitarbeiter sagen zu können, dass der Erfolg eher in der Persönlichkeit liegt, aber auch in der Erfahrung. Und dass es nicht daran liegen sollte, dass jemand ganz viele Zertifikate hat, das ist, glaube ich, eher erstmal sehr gut.
Ja, ich bin ja auch einer, also man sollte Diplomas nicht mit Intelligenz vergleichen. Zur gleichen Zeit bin ich aber auch einer, der jetzt nicht so einen Wochenendkurs besucht hat, aber ich habe vor einiger Zeit einen Kurs gemacht bei der PGA Academy für Golfpsychologie, nur halt um dieses Ding an der Wand hängen zu haben, sage ich mal. Da habe ich, ich mache das schon einige Jahre, habe da nicht unbedingt unbedingt was Neues gelernt. Aber diese Wochenendkurse, ich meine, auf die Frage zurückzukommen: Du bist in vielen verschiedenen Sportarten tätig. Ja. Wie wichtig ist die Kenntnis des Sports oder den Sport beim selber ausgeübt zu haben, um in diesem Sport als Sportpsychologe tätig zu sein?
Das kann man sicherlich nicht verallgemeinern. Ich persönlich für mich habe festgestellt, dass es gut ist, dass man sich mit der Sportart auskennt. Ich muss sie aber nicht praktizieren oder selbst mal Profi gewesen zu sein, um bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen. Und deswegen glaube ich auch, Das ist so eine Kombination, so eine Vermischung von beiden. Man sollte schon mal einen Golfschläger in der Hand gehabt haben. Man sollte mal auf dem Tenniscourt gestanden haben. Vielleicht auch mal auf einem Boot gestanden haben, um dieses Gefühl nachzuvollziehen. Weil das hat dann weniger mit Theorie zu tun, sondern mit dem Empfinden. Und wenn ich mich sozial verbinden möchte mit meinem Kunden, sollte ich auch ein bisschen mehr leisten können, als nur ein theoretisches Konstrukt zu entwerfen für eine mentale Verbesserung.
Ja, finde ich gut und stimme ich auch zu. Was mich ein bisschen kratzt, ist nicht gerade im Golf, und da ist Deutschland ja auch sehr speziell, man darf nicht auf einen Golfplatz gehen ohne, es nennt sich Platzreife. Da muss man irgendwie einen Kurs machen, ein bisschen, dass man den Ball nach vorne bewegt und nicht nach hinten und nicht zur Seite, und dass man die Regeln ein bisschen kennt, und ohne diesen Platz. Und ohne diese Platzreife darf man nicht spielen. Man darf aber ohne Platzreife Golf-Mentaltrainer werden. Ich kann mir vorstellen, dass es dann wirklich professionelle Mentaltrainer, ich will jetzt nicht die Mentaltrainer irgendwie angreifen, aber dass es das gibt. Das würde mich als professionellen Mentaltrainer oder als Sportpsychologe schon ein bisschen ärgern, wenn da jemand rumläuft, der mal, was weiß ich, 800 Euro bezahlt, Wochenende nach Bayern fährt und kommt dann mit einem Zertifikat geben und auf einmal ist er Mental Coach. Lassen wir so stehen.
Mhm. Teile ich zum Teil, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht damit anders umgehen. Da habe ich mich sicherlich definiert über Status, über meinen Werdegang. Aber jetzt bin ich eben nicht 20 Jahre jünger, sondern ich bin 46 und sehe das ein bisschen anders. Ja. Mir nimmt da draußen keiner was weg. Sondern wenn ich gut bin in meiner Disziplin, in meiner Art und Weise, wie ich mit Sportlern umgehe, dann werde ich empfohlen. Dann bucht man mich auch. Und dann bekomme ich auch die Möglichkeit, Dienstleister zu sein. Ich orientiere mich überhaupt nicht an andere Menschen. Mhm. Ich wünsche jedem vom Herzen, dass er seine Leidenschaft leben darf. Ohne dass man bewertet wird oder mit dem Finger drauf gezeigt wird. Weil schlussendlich, und das hatte ich gerade vorhin schon mal gesagt, entscheidet der Kunde, ob ich ein Guter bin oder nicht. Und deswegen ist es heute in diesem Alter, in diesem Lebensabschnitt, mir nicht mehr wichtig, was andere machen oder nicht machen. Wenn sie glücklich sind, bin ich damit auch zufrieden.
Ja. Super Einstellung. Da kann ich auch an mir selbst noch sehr, sehr viel dran arbeiten, da hinzukommen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ein bisschen dein, nicht? Ich meine, man ist 16 und denkt sich, oh, ich will Sportpsychologe werden, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe einen sehr, sehr ungewöhnlichen Lebensweg, den man nicht klassisch bezeichnen sollte, sondern ich habe mit 16 Jahren musste ich eine Lehre machen, weil ich nicht wusste, was ich werden möchte. Und da hat mein Vater gesagt, pass mal auf, mein Junge, ich bin Malermeister, ich habe einen Betrieb, du lernst jetzt Maler, wenn du nicht weißt, was du möchtest. Ich habe wirklich mit 16 eine Handwerkslehre gelernt, bin gelernter Maler und Lackierer, habe aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht meine Welt ist, dass das eher die Welt meines Vaters ist. Aber früher war es ja so, wenn man nicht wusste, wohin die Reise gehen soll, dann hat der Vater entschieden, ganz einfach. Und dann habe ich so schnell wie möglich die Ausbildung abgeschlossen, wusste aber, dass mein damaliger Schulabschluss nicht ausreicht, um mehr zu machen, um mehr mich mit der Thematik Sport und solche Sachen auseinanderzusetzen. Da war Psychologie noch gar nicht so das große Thema. Aber ich war sehr leistungsorientiert als Fußballer unterwegs. Ich habe auch bei Schalke gespielt, hatte laut Prognose eine gute Prognose für die Zukunft und hatte sogar einen Probetraining in der zweiten Liga. Da ich aber damals ein ziemlicher Kopfmensch war und mich über alles irgendwie oder mir über alles Gedanken gemacht habe und was andere sagen, wie man mich sieht, stand ich mir oft sehr stark im Weg. Und deswegen bin ich gar nicht erst zum Probetraining hingefahren. Also ich bin schon gefahren, bin aber vorher abgebogen. Das heißt, ich bin auch einmal 2-3 Tage verschwunden. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich alles so gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich kein Fußball gespielt und bin dann verzweifelt nach Hause irgendwann gefahren. Und mein Vater war natürlich aufgelöst und böse. Aber ich war einfach damals mental schwach. Ich habe einfach zu viele Selbstzweifel gehabt, was meine Leistungsfähigkeit angeht. Und hatte dann schon die Idee, mich in diesem Bereich mehr zu qualifizieren. Und habe dann erstmal Sportwissenschaft studiert, Gesundheitsmanagement, wollte aber in die Psychologie. Es ging aber sehr schwer, weil das ging ja meistens nur bei einer Vollzeit Immatrikulation an der Hochschule Uni. Aber ich hatte ja schon Familie und solche Sachen. Also musste ich das alles nebenberuflich machen. und habe dann erst Psychologie studiert, wusste aber, dass Psychologie nett ist und auch wichtig für das Thema Erleben und Verhalten. Aber wenn ich mit Sportlern arbeiten möchte, brauche ich mehr Wissen. Und dann habe ich überlegt, mache ich das über Wochenendkursen oder will ich noch mal ein Studium nachlegen, um einfach noch qualifizierter zu sein? Und habe dann eben nochmal Sportpsychologie studiert und habe dann aber schon parallel dazu in den verschiedenen Sportarten gearbeitet, im Einzelcoaching, im Fußball, im Segel, im Boxen, im Handball und habe dann so meine Erfahrungswerte sammeln können. Ja, bis ich sogar das Ziel umsetzen konnte, weil das ein großer Wunsch war, nicht nur Arbeitnehmer zu sein, sondern Arbeitgeber und war sogar dann 5 Jahre selbstständig mit 2 großen Sportstudios, die ich besessen habe und habe mich um das Thema Gesundheit, ich habe mich mit dem Thema Gesundheit sehr stark auseinandergesetzt. Und dann mein kleiner Sohn, weil ich eben 5 wunderbare Kinder habe und mein ganz kleiner Sohn hat dann damals Leukämie bekommen. Da ist bei mir alles so ein bisschen zusammengebrochen, da war irgendwie die äußere Welt überhaupt nicht mehr wichtig, ich war überhaupt nicht mehr wichtig, viele Dinge waren nicht mehr wichtig im Leben, sondern einfach nur noch, dass mein Sohn gesund wird. Und habe dann von heute auf morgen, habe ich Insolvenz angemeldet. Ich hätte weitermachen können, hätte es verkaufen können, ich hatte keine Kraft dazu, keinen Mut mehr und ich hatte auch keine Lust mehr, mich mit materiellen Dingen auseinanderzusetzen und mit Geld, sondern ich wollte nur noch, dass dieser kleine Mann gesund wird. Und habe dann alles hingeschmissen, habe sogar Hartz IV ein Jahr bekommen mit all den Hürden, die man so im Leben dann aushalten muss und lag dann ein Jahr im Krankenhaus mit meinem Sohn im Universitätsklinikum in Kiel. Und habe alles durchgemacht von Höhen und Tiefen und habe sehr viel gelernt von meinem Sohn, denn er hat mir gezeigt, was Leben wirklich bedeutet, nämlich hier und jetzt zu leben. Und glücklicherweise ist er mittlerweile gesund, 10 Jahre alt und lebt ein ganz normales Leben, wie andere Kinder halt auch, dank der tollen Medizin. Ja, und dann habe ich es schwerer, wieder zurückzufinden. Ich glaube, das haben wir alle, wenn man erstmal dann so am Boden liegt und verzweifelt ist. Und gerade jemand, der Kinder hat oder Kinder selbst hat in seinem Leben, der weiß, dass, was das bedeutet, wenn auf einmal die eigenen Kinder krank werden. Da bricht einfach alles zusammen. Und dann habe ich ganz viele verschiedene Dinge gemacht zu meiner Leidenschaft Sportpsychologie. Ich habe für die Arbeitsagentur gearbeitet, für Gesellschaften gearbeitet. Ich habe Projekte begleitet, war dann nochmal als Trainer unterwegs. Also ich habe irgendwie versucht, überall reinzuschnuppern, aber es war nicht so meins. Das war eben nur so, ich muss jetzt Geld verdienen, aber so richtig glücklich war ich in dem Moment nicht. Und dann hatte ich die Chance, weil der Fußball auch eine große Leidenschaft von mir ist, beim VfL Bochum in Vollzeit tätig zu werden. Aber auch da war ich nicht ganz zufrieden, weil da habe ich so doppelt Dreifachfunktion gehabt. Und man kann sich vorstellen, wenn man 10 Mannschaften hat, also hunderte von Leute betreuen soll, nachhaltig betreuen soll, dann wird man seiner Profession nicht gerecht. Und somit habe ich mich dann auch entschieden, meinen Vertrag vorzeitig aufzulösen, um dann erstmal nebenberuflich meiner Leidenschaft weiter zu folgen. Und somit habe ich dann immer wieder das Glück gehabt, mit Profimannschaften, Profispielern, verschiedene Sportarten zu arbeiten. Und jetzt bin ich derzeit aktiv in der Schule in Vollzeit, aber immer so ein bisschen mit einem Auge auf das Thema Sportpsychologie und Profifußball oder überhaupt Profisport. Und da soll es auch langfristig wieder hingehen, obwohl ich jetzt gerade sagen kann und darf, dass es mich sehr glücklich macht, Kinder und Jugendliche zu helfen, mit der Schule zurechtzukommen, weil ich doch manchmal eine andere Idee habe von Wissensvermittlung.
Erstmal dein Sohn, also Power, super. Ich meine, dieses Lied von alles aufgeben oder alles hinschmeißen oder alles verlieren und dann die Kraft zu suchen, wieder aufzustehen man macht ja nicht da weiter, wo man aufgehört hat, sondern man fängt ja ganz normal ganz von vorne an. Das haben viele von uns haben das durchgemacht, aber zu dem Extrem, also auf jeden Fall, das Wichtigste ist, dass es deinem Sohn gut geht.
Absolut. Und David, vielleicht noch ein schönes abschließendes Beispiel zu der Gesamtsituation. Ja. Wir saßen im Zimmer und wir hatten das Glück, ja als Eltern direkt bei dem Jungen zu sein und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage. Und ich hatte immer wieder so Momente, wo ich natürlich meine Tränen zurückhalten musste und gekämpft habe mit mir, weil ich dem Jungen natürlich auch zeigen wollte, dass ich stark bin als Papa. Und da war so ein Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat, worauf es wirklich im Leben ankommt. Weil die Kinder haben ja noch keine Angst vor Konsequenzen. Die sehen den Tod noch nicht, die leben nur mal den Moment. Und da hat er zu mir gesagt, und der war damals 3 und ist 4 geworden, und sagte, du Papa, sei bitte nicht traurig. Ich wünsche mir gerade was von dir. Ich sage, was wünschst du dir denn? Hast du Bock, mit mir auf den Flur zu gehen, Fußball zu spielen? Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass alles ringsherum, alles nur Bewertungen sind, Erfahrungswerte der Erwachsenen. Und der hatte gar kein anderes Interesse. Der hatte einen Katheter in der Brust, der die Chemo lief über den Schlauch in seinem Körper. Und das, was er als Idee hatte, war, mit seinem Papa auf dem Flur Fußball zu spielen. Und das wünschte ich mir für uns Erwachsenen einfach auch, diese Perspektive mal zu wechseln und das Glück auch wirklich mal zu sehen und auch wirklich wahrzunehmen. Denn das Glück liegt nicht irgendwie in Häusern, in Geld, in Reichtum, sondern in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch in glücklichen Momenten.
Ja. Genau, da können wir uns Erwachsene riesige Scheiben von den Kindern abschneiden. Jetzt auch nicht im ersten Lockdown. Nicht, ich meine, unsere Tochter ist jetzt 6 in der ersten Klasse und Spielplätze waren zu und nicht mit traurigem Gesicht ist sie an dem geschlossenen Spielplatz vorbeigegangen und hat gefragt, warum der zu ist, und ich habe ihr das erklärt. Aber gemeckert hat sie nie. Nicht viele deutsche Golfer sind seit letztem März am Meckern, warum sie nicht Golf spielen dürfen. Also wirklich da nicht und oft zeigen uns die Kinder den Weg. Du hast gerade in der Geschichte noch erwähnt, oder ich habe es jedenfalls so verstanden, in dem Moment zu leben. Mhm. Dass man im Moment lebt. Und das ist ja wirklich ein Grundbaustein des mentalen Trainings, nicht? Man sagt ja, es gibt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, und wenn man in der Gegenwart lebt, dann spielt man besser oder trifft besser oder hat bessere Ergebnisse. Das stimmt ja auch, aber wenn man 100% in der Gegenwart lebt, ohne irgendwelche Gedanken im Kopf, nicht, der Kopf ist leer und so weiter, dann steht man ja da wie ein Trottel und läuft einem die Spucke aus dem Mund. Man muss ja doch irgendwie noch immer eingeschaltet sein. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen gerne über die Geschichte der Sportpsychologie gesprochen, aber das lassen wir mal für ein anderes Mal, weil ich weiß, dass du Termine hast und so weiter. Du bist heute Abend übrigens auf Sky Sports um...
Ja, genau, um 21 Uhr.
21 Uhr.
21 Uhr, ganz spannend. Es geht natürlich um Fußball, insbesondere um Union Berlin, Schalke 04, aber Borussia auch Dortmund und natürlich auch, welche Rolle spielt der Kopf in diesem Zusammenhang und was könnten wir jetzt aus der Sportpsychologie dem Fußball zur Verfügung stellen, damit es langfristig wieder funktioniert.
Ja, Sky Sports, 21 Uhr. Dr. René. Okay. Mannschaftssport, Einzelsport. Golf ist ja zum größten Teil ein Einzelsport. Und ich denke mal, die Unterschiede im mentalen Coaching und mentalen Training sind da ja verschieden. Nicht, wenn man mit einem arbeitet oder mit einer ganzen Mannschaft. Die Dynamik ist ja bestimmt ganz anders.
Aber genauso herausfordernd.
Das kann ich mir vorstellen.
Vor kurzem hat mal ein Golfer zu mir gesagt, ein sehr erfahrener Golfer, sagte: René, auf dem Golfplatz erkennst du die wahren Charaktere. Ich sage, wie meinst du das? Ja, während des 18-Loch-Spiels merkst du sehr wohl, was steckt dahinter, wie tickt so ein Spieler, was denkt er über mich, was denkt er über den Golfplatz, über die Situationen. Also da entstehen wirkliche Emotionen, und sich dann zu regulieren und nur von Spiel zu Spiel zu denken und zu handeln, ist für viele Golfer sehr, sehr schwierig, weil sie sich oft mit äußeren Rahmenbedingungen beschäftigen, statt mit dem eigentlichen Spiel. Das heißt, dann guckt man mal nach rechts, mal nach links, guckt, wie hat der andere gespielt. Aber das sind ja alles Einflussgrößen, die überhaupt nicht hilfreich sind, wenn man ein gutes Golf absolvieren möchte. Hm.
Stimmt, ja. Golf ist ja da auch ein bisschen, ich liebe Golf. Also ich liebe Golf, meine Familie und und meine Freunde und so weiter, aber ich liebe nichts mehr als Golf. Es ist, weil es halt wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Ich meine, es ist eine Reise vom ersten Tee wieder zurück zum ersten Tee irgendwann, wenn man fertig ist und gearbeitet hat und wieder zu Hause war und so weiter. Nicht, es ist diese Reise, die in unseren Genen steckt, nicht von was weiß ich, von Magellan und Kolumbus und die Kreuzung und nicht, das ist ja, steckt ja in der Natur des Menschen, diese Reise. Für uns im Westen ist es ja oft wichtiger, irgendwo anzukommen, anstatt die Reise zu genießen. Und das ist was ich auch versuche, wenn ich die Gelegenheit habe oder wenn ich von jungen Leuten gefragt werde, nicht dieses Genießen der Reise. Nicht, und was man auch wieder nicht verwechseln darf mit, oh, ich spiele Golf, um Spaß zu haben. Okay, klar, das machen wir alle. Warum haben wir Spaß? Es ist halt, dass man, wenn man das ausübt, irgendwie mit allen, die das vorher ausgeübt haben, bis zum Anfang vom Golf irgendwie auch verbunden ist. Aber lassen wir uns mal ein bisschen spezifischer werden vielleicht. Eine interessante Frage, die ich mir oft stelle, zwei Fragen, wie weiß ich, wann ich was gelernt habe oder wie weiß ich, dass ich besser geworden bin?
Das ist im Grunde ganz einfach. Oh. In dem Moment, wo ich nicht mehr drüber nachdenken muss.
Ah, okay.
Also wenn es ein unbewusster Vorgang ist, Beispiel, ob es die Brille aufsetzen ist oder ob es das Stylen meiner Haare ist oder ob das Autofahren, das Zähneputzen, das sind so Dinge, die ich irgendwann gelernt habe. Und wenn ich sie jetzt ausführe, muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Das sind alles gelernte Muster, die mein Leben erleichtern. Weil wenn wir alles bedenken müssten, alles irgendwie steuern müssten, wären wir gänzlich hirntechnisch überfordert. Deswegen ist es gut, dass wir diese Dinge speichern können und eben halt ohne Gehirnschmalz, wie die Neuropsychologen immer sagen, ohne Energie muss ich, also brauche ich nicht, um etwas zu können. Und das ist so spannend. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass diese Dinge automatisch ablaufen, dann habe ich sie verinnerlicht und gelernt.
Um dahin zu kommen, muss man aber jetzt die mechanischen und technischen Grundlagen beherrschen.
Genau, das liegt im Grunde im Zauberwort üben. Das heißt, sich etwas vorzunehmen, die Techniken zu lernen, die körperlichen Voraussetzungen, die im Golf auch sehr wichtig. Vielleicht auch eine kleine Anekdote von einem Golfer, den ich betreut habe, der mit regelmäßig beim Schwung die Hüfte, ist rausgesprungen. Und dann hat er während des Golfen, weil er das so genial fandet und dieses Flow, dieses Gefühl des Golfen hattest, den Schmerz so wegdrücken können, dass er schnell wieder eingerenkt hat und hat weitergespielt. Also das zeigt einfach auch, welche Verbindung man aufbauen muss, um in diesem Gefühl der Leistungsfähigkeit zu bleiben. Ein Golfer, der das wirklich liebt, der nimmt sich wahr, der nimmt die Umgebung wahr, kann aber sich trotzdem punktuell auf das fixieren, was ihm persönlich wichtig ist. Nämlich einen Schritt nach dem anderen und er ist ergebnisoffen. Professionelle Golfer, die ich betreut habe, sind erstmal ergebnisoffen, weil für sie erstmal relevanter ist der Weg dorthin. Wir wissen, dass auch Golfer nicht das größte Glücksgefühl haben, wenn sie eine gute Quote haben bei 18 Loch, sondern wenn sie bestimmte Dinge während des Spiels spüren und fühlen, dass sie sich optimal gedreht haben, den richtigen Schläger gelegt haben. Diese Dinge sind für ganz viele Golfer relevant. Und wenn ich das hinbekomme, ist das Ergebnis nachher auch das Ergebnis, was ich mir eigentlich wünsche. Ja. Weil ich auf dem Weg dorthin sehr professionell auf allen Ebenen gearbeitet habe.
Ja, nicht, ich meine, wir verbringen viel Zeit damit, und nicht wir beide, sondern überhaupt Sportler, über den Prozess zu quatschen, wie man besser wird, nicht? Und wir bewundern halt diejenigen, die es beherrschen, ja, die frei und flüssig spielen, nicht? Wenn ich mir selbst gute Amateure im Golf anschaue und dann schaue ich mir die Jungs im Fernsehen an, nicht? Diese Schwerelosigkeit, diese Freiheit, wie die richtig Guten, nicht 0,01% aller Golfer spielen, das wollen wir ja alle. Nicht? Mhm. Und das sollte das Resultat vom Prozess sein. Nicht, wie werden wir besser? Was? Oh, da muss ich üben und das muss ich üben und den neuen Schläger brauche ich und das muss ich mir kaufen und so weiter. Und die Hose sieht besser aus und das ist solche Sache.
Wir sind ganz oft, lieber Frank, an Ressourcen interessiert. Das heißt, wir fangen uns in Planung, in Materialien, wir müssen den besten Platz haben, die besten Schuhe. Aber es geht gar nicht darum, das beste Equipment zu haben, sondern dass wir ins Tun kommen. Ja. Einfach machen. Und so kompliziert das noch so sein mag, umso schöner ist es, einfach loszulaufen und nicht nur zu planen, sondern Erfahrungen zu sammeln. Und da gibt es ein schönes Beispiel auch von dem kleinen Tiger oder Tiger Woods. Der Vater hat grundsätzlich beim Golfspiel seinen Sohn dauerhaft geschossen, mit Gegenständen, Bälle entgegengeworfen, ihn geschubst, damit er bloß diese Kontrolle verliert. Und somit hat er gelernt, sich zu kontrollieren, sich zu konzentrieren auf das, was wirklich wesentlich ist. Die Reizquellen von außen auszuschalten, um sich dann auf sich vollständig einzulassen. Und das sind Dinge, die man trainieren kann. Deswegen auch, wenn man den Wunsch hat, besser zu werden, hast du die Chance, wirklich besser zu werden. Du kannst auch ein toller Golfspieler werden, weil Neuroplastizität ist ja mittlerweile ein Thema. Das heißt, wir wissen, wir können unsere Hirnstrukturen komplett bis ins hohe Alter verändern. Wir sind nicht so, wie wir sind, sondern wir können uns nach unserem Erleben und Verhalten verändern. Und wenn ich aber wirklich fleißig bin, ganz viel übe, kann ich ein ganz großartiger Golfer werden. Natürlich brauche ich Zeit und auch viel Motivation, aber es ist möglich. Und allein diese Möglichkeit, daraus resultiert Hoffnung. Und wenn ich Hoffnung habe, bin ich bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen.
Ja. Und man muss natürlich auch die Erwartungen managen. Nicht? Viele Sportler oder es geht ja nicht, wir reden ja über Golf und auch über Sport, wir reden ja auch übers Leben. Man erwartet, nicht? Die Erwartungen sind entweder nicht richtig definiert oder viel zu hoch gesteckt. Meistens, ich meine, selten gibt es Menschen, die ihre Erwartungen zu niedrig stecken. Aber das muss ja auch irgendwie angepasst werden, nicht? Wenn man keine Zeit hat zu trainieren, nicht? Man hat keine Zeit, nicht zweimal die Woche abends nach der Arbeit auf die Range zu gehen und ein paar Bälle zu kloppen. Und da muss man auch erstmal wissen, wie man produktiv Bälle kloppt, nicht? Und dann spielt man am Samstag und man erwartet, oh, heute schieße ich die Runde meines Lebens. Nicht? Diese Erwartungen müssen ja auch gedrosselt oder realistisch sein, nicht wahr? Das ist vielleicht ein interessantes Thema zu vergleichen, wie es in Individualsport und Mannschaftssport, die Erwartung. Denn die Erwartung der Mannschaft ist ja eins, und aber jeder einzelne Spieler hat ja auch seine persönlichen Erwartungen. Wie managst du das?
Also nicht nur Erwartung, sondern natürlich auch Bewertung. Wir unterliegen natürlich der dauerhaften Bewertung und der Erwartungshaltung der eigenen Person, aber auch der Mannschaft. Deswegen ist es in erster Linie erstmal wichtig, ins Gespräch zu kommen. Ganz einfach und banal zu wissen, was hast du für Erfahrungen gemacht? Was wünschst du dir für den gegenwärtigen Moment? Was möchtest du gerne in der Zukunft realisieren? Das heißt, ich brauche immer wieder auch die Information meines Gegenübers, aber auch des Teams. Und da brauchen wir eine offene Gesprächskultur. Wir reden dann nicht nur über die Sportart, sondern wir reden über Menschen, über menschliches Verhalten, über Gedanken, die dich beschäftigen. Und da müssen wir zwei Dinge oder eine Sache ganz besonders im Auge haben. Ich sage immer, es gibt zwei Tage im Jahr, die wir nicht beeinflussen können. Das ist die Vergangenheit und die Zukunft. Wenn wir das hinkriegen, es auf diesen gegenwärtigen Moment zu reduzieren, dann schaffen wir einfach eine Kultur von Offenheit, aber auch von Kennenlernen der Bewertung des Gegenübers. Und umso mehr ich weiß von dem anderen, umso mehr ich vom Team weiß, umso mehr kann ich mich näher auf eine Sache einlassen, die dann Gemeinsamkeit heißt. Und ich glaube, der Rahmen, den wir brauchen, sind wirklich verstärkte soziale Beziehungen. Das, was uns eigentlich zu Menschen macht, ist die Verbindung zu anderen. Beispiel, lieber Frank. Ohne deine Mama oder ohne deinen Papa hättest du niemals Sprache gelernt, würdest niemals laufen können und alle viele Dinge. Das heißt, wir sind abhängig von anderen. Und wenn wir das erstmal verstanden haben, dass wir nicht nur als Individuum unterwegs sind, sondern dass wir andere Menschen brauchen, damit es uns gut geht, damit wir glücklich sind und wachsen können, dann wissen wir wirklich, wie Mannschaften, Erwartungen und Bewertungen zu sehen sind und wie man da wirklich mit umgeht.
Das stimmt. Man kann ja nicht was aus einer Sache rauskriegen, was man, oder man hat nichts davon, wenn man aus etwas was bekommt, was man nicht wollte oder nicht geplant hat, obwohl das vielleicht besser ist. Ich persönlich war nie ein super guter Golfer. Und jetzt, wenn ich über die letzten fast 40 Jahre zurückschaue, wo ich Golf gespielt habe, ja, an die Sachen, an die ich mich erinnern kann, als ob es gestern passiert, sind richtige Snapshots, wo genau das passiert ist, was ich geplant hatte. Ja, der Ball ist genauso geflogen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, diese Erinnerung, es ist nicht meine beste Runde. Es ist nicht der schönste Platz, den ich gespielt habe. Es sind vielleicht meine besten Freunde, mit denen ich gespielt habe. Das ist eine andere Sache. Ja, für mich war es immer wichtiger, mit wem ich spiele, als anstatt wo ich spiele. Ein bisschen komisch, aber für die meisten Leute. Aber naja, nochmal zurückzukommen, und du hast gerade wieder erwähnt, es gibt nur, es gibt gestern, heute und morgen. Ja, und das ist ja wieder das, nicht im Moment zu sein, im Moment zu sein. Wenn man ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben, gerade noch das Skirennen aus Kitzbühel mir angeguckt und zwei Jungs sind, hab's richtig geschmissen, ich hoffe, denen geht's gut. Aber wenn ich selbst als Wochenend- oder Freizeit-Skifahrer, ja, mit 60 km/h den Berg runter donnere, dann bin ich in der, da habe ich gar keine Zeit, an irgendwas anderes zu denken. Dann mache ich, dann bin ich da, ja. Wenn ich als Amateurfußballer in der Landesliga oder in der Kreisliga volle Pulle einen Sport am rechten Flügel hinlege, dann denke ich ja auch nicht nach, nicht? Wenn ich hier nicht irgendwie dieses Rock Climbing oder sowas machen, und auf einmal bin ich nicht, was weiß ich, 20 Meter über Dings ohne Absicherung, da habe ich auch keine Zeit zu denken. Hat der Sport was Besonderes, der uns praktisch in diesen Moment drückt, in diesen Moment der Gegenwart?
Mhm. Wo wir gar keine Zeit erst einmal drückt er uns nicht da rein, sondern wir fließen dort rein. Durch stetiges Wiederholen und Üben. Aber wir sollten vielleicht das Thema hier und jetzt ein wenig differenzierter sehen. Ich nenne das auch immer gerne die gütige Achtsamkeit. Wir können nicht alles ausschalten und nicht an morgen denken und nicht an die Vergangenheit denken. Aber wir können unseren Radius so weit einschränken, dass wir den jetzigen Moment so gut wie möglich wahrnehmen. Und umso mehr wir bei uns sind, umso mehr wir loslassen können, umso mehr habe ich dieses Gefühl, was viele Sportler immer beschreiben, in diesem Flow, in diesem Fluss einfach nur zu funktionieren, mit wenig Energiebereitstellung, aber trotzdem sehr effizient. Ja. Und das ist etwas Spannendes, vielleicht auch da im Zusammenhang. Wir haben das ja ganz oft, Frank, dass Menschen nicht mehr rauchen wollen, dass sie beispielsweise sich anders verhalten wollen. Sie wollen anders essen, sie wollen weniger Stress haben, sie wollen mehr meditativ sein. Was meine ich dann mit gütiger Achtsamkeit? Wenn zum Beispiel wir beiden hätten uns länger Zeit nicht gesehen und ich hätte dann zu dir gesagt, lieber Frank, wir treffen uns da und da. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns schon länger nicht mehr gesehen haben, aber wir nehmen bitte meinen Kaffee. Und du trinkst diesmal auch keinen Kaffee Latte, sondern ich möchte gerne, dass du diesmal Kaffee schwarz trinkst. Und ich möchte aber auch, dass wir uns über das Klima unterhalten. Und wir treffen uns dann und da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Würdest du wahrscheinlich sagen, hä, da stimmt ja jetzt irgendwas nicht, was passiert denn da? Der würde mich fremdsteuern, das fühlt sich gerade gar nicht gut. Aber so ist es auch mit Verhaltensänderung. Wenn wir Dinge verändern wollen, dann sind wir immer so krass. Wir wollen immer uns um 180 Grad drehen. Aber es wäre doch jetzt viel schöner gewesen, Frank, wenn ich gesagt hätte, du Frank, ich vermisse dich echt. Ich vermisse die Gespräche mit dir. Ich habe dich einfach mal Lust zu treffen. Hättest du vielleicht Zeit demnächst? Mal einfach nur ganz locker einen Kaffee, dann und dann, wie du gerne möchtest. Aber ich würde mich echt freuen, wenn wir beide uns mal wiedersehen können. Das hat jetzt ganz einen ganz anderen Rahmen. Und diese gütige Verhaltensweise, Denkweise sollten wir haben auch bei Veränderung. Wir müssen auch im Golf nicht ständig über Ergebnisse nachdenken. Wir müssen auch nicht ständig darüber nachdenken, dass wir richtig genial sind, sondern wir sollten uns viel mehr auf das Golfspiel an sich einlassen. Mit der Natur verbunden zu sein, mit dem Schläger, mit der gegenwärtigen Situation. Umso mehr ich bei mir bleibe, umso mehr ich genieße, umso großartiger oder großartiger bin ich in meiner Verhalten oder in meinem Verhaltensweise.
Ja, es ist so viele Sachen, die es gibt zu besprechen. Machen wir es so. Wir haben ja unseren beliebten Golfschau-Postdack, wo Zuhörer, Freunde, ehemalige Gäste, Leute aus dem Team Golfschau, Gästen Fragen stellen. Ich habe hier eine, und zwar, und das passt vielleicht da als Übergang ganz dazu, und es wird gefragt, was sind die häufigsten Schwierigkeiten bzw. Themen, warum du aufgesucht wirst? Und welche Themen sind für welche Sportart spezifisch, also für Golf oder Tennis zum Beispiel?
Ich würde es gar nicht so differenzieren, sondern die grundsätzlichen Themen sind beispielsweise Wettkampfangst. Also kann ich meine Leistung auch zum richtigen Zeitpunkt abrufen? Es ist das Thema Selbstvertrauen. Also auch überzeugt zu sein, dass man das auch wirklich kann. Da gibt es auch Unterschiede zwischen dem klassischen Training, was sehr gut funktioniert, der Trainingsweltmeister. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann kann man nicht abliefern. Dann beispielsweise auch Zielsetzung. Selbst bei solchen Themen wünschen Menschen Betreuung, um wirklich rauszufinden, was könnte denn ein anregendes Ziel sein, worauf muss ich achten. Aber es muss stimmig sein für die Person, sondern kein fremdes Ziel, weil das wird sehr schwierig zu erreichen sein. Aber auch das Thema zu konzentrieren. Wie kriege ich es hin, mich nur auf meinen Schläger und auf meinen Ball und auf das Spiel zu konzentrieren? Also das ist auch ein ganz sensibles Thema. Das gilt aber für alle Sportarten. Dann natürlich auch jetzt ganz aktuell immer mehr Mindset, Vorstellungstraining, mentales Training. Das interessiert mittlerweile ganz viele Menschen. Wie schaffe ich es, mein Netzwerk so auszurichten, dass es mir hilfreich ist, dass es mich unterstützt? Und da suchen Menschen nach Methoden und Techniken, damit sie sich selbst regulieren können und Spitzenleistung. Ja. Und ein Feld, was immer mehr kommt und auch eigentlich schon immer gegeben hat, ist das Thema Meditation, also Entspannungstechnik. Die Menschen erfahren sehr viel Stress, sehr, sehr viel Stress. Aber es ist ja kein Stress, der außen stattfindet, sondern ja immer nur im Kopf stattfindet. So wie jemand mal gesagt hat, der größte Stress entsteht ja wirklich nur bei dir selbst. Und alles, was da draußen stattfindet, unterliegt meinen Bewertungen. Und wenn ich das als Stress empfinde oder bewerte, dann nehme ich das nur für mich persönlich wahr. Und dieses Handwerkzeug, sich selbst zu regulieren, entspannter durch den Alltag zu gehen, trotzdem Spitzenleistungen zu bringen, da ist der Wunsch schon ganz oft meditativ unterwegs zu sein, weil man so viele Dinge gleichzeitig tun soll. Aber genauso wie zum Beispiel Mannschaftstraining. Also wie kriegt man das hin, Charaktere zusammenzubringen, Teamkohäsion zu entwickeln, Team-Siegermentalitäten zu entwickeln. Das sind auch offene Fragestellungen, die ganz oft gestellt werden, weil wir alle merken, dass bei Taktik oder bei materiellen Dingen wir an Grenzen kommen. Es wird nicht viel professioneller im Golf. Du wirst kein Schläger haben, der dich so umhaut, dass du näher bringen kannst, sondern das sind alles nur noch kleine Nuancen. Auch die körperliche Leistungsfähigkeit, wir werden nicht mehr schneller. Auch taktische Dinge wird sich nicht mehr viel verändern. Aber diese 2-3% auf der Kopfebene, das ist gerade im Gesundheitsbereich, aber auch im Leistungsbereich eine ganz relevante Größe.
Ja, es gibt ja diese bekannte, also mir hat diese Formel mal ein professioneller Golf-Mentaltrainer vor, was weiß ich, 25, 30 Jahren gesagt, Spitzenleistung ist Potenzial minus Interferenz. Das kommt, glaube ich, von dem Typen, der diese ganzen Bücher geschrieben hat, über Tennis und Skifahren, ich weiß es nicht, wie er heißt. Das ist es ja gerade nicht. Man erwartet seine Spitzenleistung immer man weiß, was sein Potenzial ist. Und gerade im Golf, nicht? Jeder, ganz egal, ob er jetzt, ich meine, meine Mutter hat mit 68 angefangen zu spielen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber jeder Golfer ist davon überzeugt, dass er in jedem Moment einen schlagen könnte wie Tiger Woods. Stimmt nicht, aber er kann zu jeder Zeit einen Schlag machen, der genauso fliegt, wie er sich das wünscht. Das Problem ist, er macht es fast nicht. Nicht? Und gerade diese Spitzenleistung abzurufen, ist potenziell, und diese Interferenz ist ja genau das, was wir ausschließen wollen. Aber jetzt nochmal vielleicht dazu zu kommen, wie man das trainiert. Du hast Meditation angesprochen. Vor 20, 30 Jahren, wie alt bin ich jetzt? Yoga, nicht das. Wer macht Yoga? Keiner macht Yoga. Nicht? Jetzt macht die ganze Welt Yoga. Nicht? Wer meditiert denn also wirklich? Nicht? Jetzt sind das Praktiken, die Menschen regelmäßig, auch in ich rede jetzt nicht, vielleicht ist auch wieder der Unterschied zwischen der Eastern World und Western World. Diese Sachen, wo wir wirklich, ich meine, ich kann meine Augen schließen und bin in einer Sekunde, sehe ich einen Central Park in New York vor mir, als ob ich da wäre. Nicht? Diese Kraft und diese Macht der Vorstellung und der, ich weiß nicht, ob's das Gehirn ist. Das ist eine ganz andere Geschichte wieder, ob das aus dem Gehirn kommt. Ich meine, wir hatten uns im Vorfeld ein bisschen über Rupert Sheldrake unterhalten, der ja nicht unbedingt in der wissenschaftlichen Szene super beliebt ist, weil er sagt, Memory, also Erinnerungen, sind nicht im Gehirn. Nicht? Also vielleicht ja, aber keiner kann beweisen, dass unsere Erinnerungen im Gehirn sind. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Okay, diese Sachen, Meditation, Yoga, manche Mentaltaktiken oder nicht, wie man das lernt, gehen ja selbst in Hypnose über. Zum Anfang hast du gesagt, nicht, es kommt darauf an, was der Kunde sich wünscht, was der Kunde möchte, was der Kunde auch, vielleicht weiß er gar nicht, was er braucht, das kannst du ihm ja auch beihelfen. Aber solche Sachen aus deinem Werkzeugkasten wie Meditation oder Yoga oder Ernährung, denke ich, ist auch mal da drin, nicht alles, was mit Gesundheit zu tun. Baust du dann ein Programm zusammen und sagst, oh, der ist vielleicht tolerant für Meditation, aber nicht für Hypnose oder wie?
Also es ist erstmal, so wie Mensch auch ist, sehr komplex. Also ich habe keine Schublade, die ich aufmache und Konzepte zücke und sage, so müssen wir jetzt trainieren, sondern in erster Linie will ich den Menschen erstmal kennenlernen. Das, was ihn ausmacht, was er an Erfahrungen gesammelt hat, wie er derzeit denkt, was er zukünftig vorhat. Also es ist sehr, sehr komplex, das Thema. Und hier geht es in erster Linie noch nicht darum, dass wir irgendwelche Zielsetzungen setzen gemeinsam oder gleich mental trainieren. Darum geht es in erster Linie nicht. Sondern es geht erstmal darum, den Menschen kennenzulernen. Was hat der wirklich für Potenzial? Was hat ihn zu dem gemacht, der er heute ist? Warum spielt er Golf? Was sind so die Beweggründe? Welche Leidenschaft verfolgt er? Also auch, es hat ganz viel mit Persönlichkeit auch zu tun. Und wenn wir dann eine gemeinsame Ist-Situation geschaffen haben, die natürlich immer wieder wächst durch Verhaltensweisen, durch Erfahrungen, dann reduzieren wir zum Beispiel das runter auf eine gewisse Zielsetzung, die aber seiner Person entspricht. Wie zum Beispiel du gerade gesagt hast, ja, man kann sich vorstellen, so und so schlagen, aber das reicht nicht aus. Denn das mentale Training ist nur ein Bereich. Das heißt, wenn ich die physiologischen Voraussetzungen nicht habe, nicht die Qualität habe, so zu schlagen, dann kann ich mir das jahrelang vorstellen, dann werde ich das in der Praxis nicht umsetzen können. Das Mentale wirkt nur so weit, wie auch das Praktische umsetzbar ist. Es ist natürlich stärker, wenn ich praktisch gut bin und dann noch mental arbeite. Aber man darf dem Mentalen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, wenn man die physiologischen Voraussetzungen nicht erfüllt. Das, was immer so suggeriert wird, du musst es dir nur vorstellen, das sind so klassische Sprüche, die ich nicht mag. Da sollte man wirklich ehrlich zu den Menschen da draußen sein. Da ist nichts veränderbar. Ich kann mir alles vorstellen, denn die Vorstellungskraft ist mächtig. Das hat aber wenig mit praktischer Umsetzung zu tun. Ja. Und vor allen Dingen komme ich in eine Situation, wo ich mich dann auch selbst belügen werde, weil ich ja eigentlich das Gefühl des praktischen Durchführens gar nicht kenne. Und da ja mentales Training auch Vorstellungstraining ist und der Kopf das Gefühl hat, es wäre wirklich wirksam, dann steht eine Diskrepanz oder wir nennen das Inkohärenz. Das bedeutet, dass der Kopf ganz anders das sieht und fühlt, als der Körper das umsetzen kann. Und diese Diskrepanz haben viele Golfer auch, dass sie sich einfach überschätzen, obwohl sie eigentlich diese Leistungsfähigkeit gar nicht auf die Welt übertragen können. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur Wünsche zu erfüllen, sondern auch dem Kunden zu sagen, schau mal, da stehst du jetzt. Und das ist möglich. Wir können dich verbessern, aber einen kleinen Schritten, aber bitte realistisch und eben nicht in ein Bild, was nicht zu dir passt.
Ja, nicht den Golfer oder den Sportler kennenlernen. Und du hast gesagt, du arbeitest gerne und auch viel mit Jugendlichen zusammen, mit jungen Menschen. Da kriegst du oft nicht unbedingt Druck, aber auch ein bisschen Widerstand von den Eltern.
Ja, wir haben natürlich oft auch die Situation, dass Eltern sich wünschen, dass die Kinder den Traum der Eltern dann leben. Dann wird es ganz schwierig. Aber ich bin mittlerweile auch in der Situation, dass ich dann sage, wenn sie sich da einmischen oder wenn sie das Ganze begleiten und führen wollen, aus ihrer Seite her, dann bin ich nicht der Richtige für sie. Wenn sie mich buchen, dann bin ich für ihren Sohn da. Wenn sie was von mir wünschen als Dienstleistung, bin ich auch für sie da. Aber in erster Linie bin ich zu 100% für den Jungen da und ich unterliege der 100%igen Schweigepflicht. Auch das ist vielen Eltern nicht bewusst. Das heißt, wenn der Sohn nicht möchte, dass ich was sage, dann kann die Mutter 1000-fach nachfragen und der Vater, dann wird sie keine Information von mir bekommen. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich mir wünsche, dass es kooperativ läuft, dass alle Informationen bekommen, weil wir dann im Setting System sind. Und im System spielen ja auch Eltern und all diese Leute, die Einfluss nehmen, eine Rolle. Aber in erster Linie bin ich vertraut zu 100% für den Jungen da. Und alles andere ergibt sich dann nur durch Gespräche und eben halt durch Möglichkeiten.
Mhm. Eine Frage noch aus dem Postsack schnell hier. Und die kommt vom Team Golfschau, von Christoph Redl aus München. Ihn interessiert, wie viel die mentale Einstellung ausmacht beim Treffen, Siegen und so weiter. Er hat mal einen kennengelernt in Australien, der gesagt hat, vom Tennis mentale Skills und mentale Einstellung 70% zum Gewinn beiträgt. Kannst du, was für Zahlenverhältnisse könntest du unterschreiben?
Also erstmal bin ich nicht gerne spekulativ unterwegs und schmeiße auch keine zahlliche Gegend, weil es gibt keine Wissenschaft, die genau zu 100% belegen kann, was spielt jetzt mental für eine Rolle, Physiologie. Das sind alles Schätzungen. Das muss man vielleicht erstmal deutlich sagen. Und ich glaube, was auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, dass es grundsätzlich da geht, Dinge zu optimieren oder im Fluss zu bekommen. Das heißt, wenn ich wirklich funktionieren möchte, dann muss ich schauen, dass ich beispielsweise, um bei Zahlen zu bleiben, wir wissen, dass wir gedanklich so ungefähr 40.000 bis 60.000 Gedanken am Tag haben. Und davon allein sind 90% überwiegend immer wiederkehrende Gedanken. So, wenn ich aber dann zum Beispiel schlechter Muster habe, schlechte Gewohnheiten, destruktiv denke, dann hat das natürlich Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit. Und natürlich ist der mentale Bereich auch wichtig. Aber das kann man ganz sicher nicht in einer Zahl festmachen, weil wir Menschen ganz unterschiedlich sind. Aber um zum richtigen Zeitpunkt zu funktionieren, brauche ich eine Überzeugung. Nicht nur mentales Training, sondern eine absolute Überzeugung von meiner Leistungsfähigkeit. Und dann spielen diese Faktoren eine Rolle. Aber es ist nicht festzumachen an einer Zahl.
Was wären denn jetzt zum Beispiel ein paar mentale Fähigkeiten?
Mentale Fähigkeiten wäre zum Beispiel Visualisierungstraining. Ich würde ein Drehbuch entwerfen von meinem Golfspiel. ich, wirklich geht das im Kopf durch, wie ich jetzt zur Driving Range fahre, mein Caddy dabei habe, die Schläger sortiert sind, das Wetter ganz schön ist. Ich versuche mit verschiedenen Sinnen so nah wie möglich an meinem Spiel zu sein. Das hat den Vorteil, dass der Kopf das schon mal erlebt hat, sorgt dafür, dass du mehr Vertrauen hast. Und wenn man dann noch, ich sag mal, von seiner Leistungsfähigkeit und von dem Schlag überzeugt ist, dann fließen diese beiden Bereiche ineinander. Eben einmal das Spielerische und einmal das Mentale. Und wenn ich das zum Beispiel als Drehbuch durchspielen kann, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass ich abliefer, als wenn ich das nicht tue oder nur per Zufall mich auf die Dinge einlasse. Und deswegen ist gerade Visualisierung mental ist ein wichtiger Faktor. Aber nicht nur das, sondern auch Entspannungstechniken sollte man erlernen. Man sollte Gespräche zum Beispiel, die wir führen im Durchschnitt, so 3.000 bis 5.000 am Tag, sollte man erkennen, umformulieren und auch trainieren, zielgerichtet. Weil bevor wir etwas tun, treffen wir erst auf der Kopfebene die Entscheidung. Beispiel über Frank, wir beiden würden loslaufen, joggen und du merkst auf einmal, dass es richtig brennt in deinem Bein und die Luft wird knapp. Und bei mir auch. Die Füße würden niemals alleine aufhören zu laufen. Du triffst erst auf der Kopfebene die Entscheidung, ich kann nicht mehr und dann hören auch die Füße auf, sich weiterhin zu bewegen. Deswegen ist es schon wichtig, ein gutes Mindset zu haben, eine gute Einstellung zu sich zu haben, aber auch Realist zu sein. Sich nur alles vorzustellen, reicht nicht aus. Wir brauchen auch die Praxis, das heißt viel üben, viel tun und sich viel mit der Thematik auseinandersetzen.
Es ist schon eine Wahnsinnssache. Und jetzt nicht nur Visualisierung. Und ich bin auch ein großer Fan davor. Es gibt ja auch dann verschiedene Übungen. Ich mache das für mich persönlich gerne den Abend vorher, bevor ich einschlafe, nicht den Körper leer machen und dann wieder voll machen und dann nicht die Augen zu, die Augen sind ja sowieso schon zu und eine Videokassette, bei mir war es noch eine Videokassette, da gab es gar keine DVDs, reinschmeißen und dann sich das Spiel von morgen praktisch anschauen, nicht wahr? Mhm. Was ich dann noch oben drauf lege, ist jetzt nicht nur die Visualisierung, sondern auch das Audio, das Hören. Mhm. Ja? Wenn ich über einen Putsch rede, der jetzt nicht unbedingt sehr schwer ist, sagen wir mal, nicht was weiß ich, 1-2 Meter oder so, was geradeaus, zack, dann ist mein Gedanke, oder dann stelle ich mir nicht vor, wie der Ball ins Loch rollt, sondern ich höre, wie der Ball ins Loch fällt, bevor ich ihn schlage. Also dieser Crossover der verschiedenen Sinne haben für mich immer sehr gut funktioniert. Wut. Nicht, in jeder Sportart wird geflucht, aber ich denke, der Golfsport ist fürs Fluchen mehr verantwortlich als alles andere. Ich habe in meinen jungen Jahren auch den einen oder anderen Schläger über meinem Oberschenkel gebrochen, habe nie einen Schläger geschmissen, es gibt ja dieses Konzept, man hat eine, nicht bevor man den Ball schlägt, hat man einen Denkkasten, 2-3 Quadratmeter, wo man denkt, dann hat man die Box um den Ball, das ist der Spielkasten und dann, wenn man fertig ist, dann hat man, was weiß ich, 5 Sekunden Zeit, sich darüber zu freuen oder zu ärgern und dann wieder weitermachen. Ist das, ich bin auch ein Fan von jungen Leuten und liebe sie, aber die sind ja auch nicht öfters ein bisschen mehr ungezügelt, sage ich mal, ja, wo sie auch mal wie wir auch in unserer Jugend waren. Wie gehst du damit um? Wenn jemand sich zu viel ärgert und das dann auch wieder mitnimmt, jetzt im Golf für den nächsten Schlag, für die nächsten Löcher, für den Rest der Runde, ja? Was wären ein paar Tipps von dir, ein paar Techniken, wie man mit Wut und Ärger umgeht oder Enttäuschung?
Also in erster Linie ist das ja ein ganz normaler animalischer Betrieb. Das heißt, sich wütend zu sein über Gestik oder Mimik ist ein ganz natürlicher Prozess. Den sollte man auch nicht unbedingt immer versuchen zu steuern. Man muss halt nur gucken, wann kann man seinen Gefühlen freien Lauf lassen und wann nicht. Und wann ist es förderlich und wann ist es wirklich auch hinderlich. Aber ich glaube oft, und das hatten wir gerade auch das Thema, es ist oft das Problem der Erwartung und der Bewertung. Spieler, Spielerinnen lernen zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit mir, Erwartungen so weit wie möglich runter zu reduzieren und auch Bewertungen bezüglich ihres Spiels rauszunehmen. Weil das eben Einfluss nimmt auf die Denkstrukturen, das wiederum natürlich Einfluss nimmt auf das Verhalten. Und wenn ich ein Gefühl regulieren möchte, muss ich auch den umgekehrten Weg gehen können. Das heißt, meine Gedanken entsprechend dahingehend ausrichten, dass daraus sich ein anderes Gefühl entwickelt und dann ein entsprechendes Verhalten sichtbar macht. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig, den Jungs, den Mädchen, den erwachsenen Spielern, Spielerinnen beizubringen, viel ergebnisoffener zu sein. Und dazu habe ich immer ein schönes Beispiel. Da bin ich auch mal mit einem tatsächlich wahre Geschichte mit einem sehr, sehr guten Golfer zu einem Spielplatz gefahren. Und du kannst dir vorstellen, der fand das überhaupt nicht witzig, hat auch nicht verstanden, warum ich jetzt mit ihm zum Spielplatz fahre, denn er hatte auch keine Kinder und auch keinen Bezug dazu. Aber ich wollte ihm etwas nahe bringen, was er verloren hat. Weil das war so ein klassischer Businessmann, alles mit Ziele, alles mit Ergebnissen, alles programmiert, strukturiert, Businessplan. Dein ganzes Leben war einfach nur noch ein einziger Plan, der dazu geführt hat, dass er ständig übergepaced hat, Burnout hatte, all diese Dinge. Und dann haben wir zwei Kinder beobachtet, die Burgen gebaut haben, lieber Frank. Und dann sagte er, ja, was soll denn das jetzt? Die bauen da Burgen. Ich sage, ja, tu mir doch mal einen Gefallen, beobachte die Kinder einfach mal nur. Und ich werde dir auch erklären, warum du das tun sollst, aber erst, wenn du beobachtet hast. Und wir haben die Kinder dann wirklich, und das war schwer für ihn, weil das auch so Menschen sind, die alles ganz schnell irgendwie haben wollen, schnelle Lösungen haben wollen. Es muss sofort funktionieren, auf Druck oder auf Knopfdruck. Und so ist es natürlich nicht immer, auch beim Golfspielen. Man kriegt nicht immer das, was man sich wünscht. So, und dann kommt was, was Erwachsene überhaupt nicht verstehen. Die Kinder machen etwas, was total dramatisch ist für Erwachsene. Die haben diese wunderbare Burg gebaut und auf einmal treten sie drauf rum, machen sie kaputt und orientieren sich anderen Dingen zu. Und dann sagte er auch immer, was für ein Quatsch, was soll denn das? Die bauen das erst, dann machen sie es wieder kaputt. Und sagt, genau deswegen sind wir hier. Du hast es nicht verstanden. Es geht nicht um Ergebnis. Es geht um das Erlebnis. Fang mal an, wieder die Dinge zu genießen, die du tust. Fang an, diesen Schläger zu genießen, den du dir leisten konntest. Das Golfspiel, in der Natur zu sein, mit Menschen zusammen sein. Es ist nicht immer das feste Ergebnis, was uns zu glücklichen Menschen macht, sondern die wunderbaren Momente, die wir erleben dürfen. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde. Der hat 20 Minuten, hat er den Mund nicht mehr zubekommen, weil er endlich verstanden hat, verdammt nochmal, ich habe wie so eine Maschine funktioniert, war bereit, dass es mir sogar schlecht geht, nur um viel Geld zu verdienen. Und das hat er auch produziert, auch sein Golfspiel.
Ja.
Und da fing er erstmal an, dann auch wirklich meditativ zu arbeiten, sich mehr auf schöne Dinge zu freuen, hat zum Beispiel anderen Menschen auch mal Geschenke gemacht. Also all das, was uns zu Menschen macht. Das war gänzlich nicht mehr vorhanden. Und das hat übertragen auch sein Golfspiel. Und er war auf einmal ein ganz anderer Golfer. Viel entspannter, viel ruhiger. Hat auch, wenn er mal den Schläger in den Boden gehauen hat, hat er einfach gelacht darüber. Das konnte er vorher nicht, weil er ja immer nur das Ergebnis im Auge hat. Ja. Deswegen lernen auch junge Spieler oder grundsätzlich Golfer, sich mehr auf den Moment einzulassen. Den Moment des Spielens. Und du hast es gerade so schön beschrieben, lieber Frank, welche Bedeutung für dich das Golfen hat. Wenn du diese Bedeutung hochhältst und die versuchst, mit all deinen Sinnen zu erleben, dann spielt das Ergebnis erstmal keine Rolle. Und das Ergebnis kommt von ganz alleine, wenn du dich auf das Hier und Jetzt einlassen kannst.
Ich möchte Golf spielen gehen, wenn ich das höre. Ich weiß, du musst gehen. Um den Kreis vielleicht noch, bevor wir den Kreis schließen, für dich als professionellen Sportpsychologen arbeitest du mit Amateursportlern und mit Profis. Was sind die Unterschiede? Die Grundlagen sind die gleichen. Du redest davon, es hat damit zu tun, was man für ein Mensch ist. Das ist ja egal, ob man Amateur oder Profi ist. Aber irgendwie ist er dann doch ein anderer Level. Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir sind im Grunde in dem Moment Opfer unserer Sichtweise. Ja, natürlich ist es Leistungssport und liegt vor mit Just in Time zum richtigen Zeitpunkt, ist gefragt. Ja. Im Amateursport ist das nicht so. Aber schlussendlich haben beide die gleichen Ideen. Sie wollen zum richtigen Zeitpunkt funktionieren. Der eine verdient sein Geld damit, der andere macht es nur in der Freizeit. Aber der Weg dorthin ist erstmal der gleiche. Nur, dass die Konsequenz eine andere ist, auch am hohen Level. Aber trotzdem gibt es dann keinen Unterschied in der Verhaltensweise und den Möglichkeiten, die ein Amateursportler umsetzt und eben halt ein Profigolfer. Und deswegen muss man lernen, seine eigene Sichtweise ein wenig zu verändern und es nicht alles abhängig zu machen. Wir haben immer das Gefühl, dass wenn wir das nicht schaffen, dann bricht die ganze Welt zusammen. Aber wenn wir mal uns darüber unterhalten, wenn wir gelebt haben und noch leben dürfen, war das Leben noch nie, es hat nie ein Ende genommen. Es geht immer weiter. Es gibt immer wieder neue Wege, neue Möglichkeiten. Und diese Offenheit brauchen wir auch in unseren Gedanken. Nur wenn ich mal nicht beim Golfen funktioniere, bin ich doch kein schlechter Mensch. Oder dann bricht die Welt doch nicht zusammen. Deswegen, wir müssen lernen, auch andere Perspektiven einzunehmen. Dann war es einfach mal kein gutes Golfspiel. Dann habe ich mal keine gute Saison gespielt. Also ich muss lernen, eine andere Sicht dazu einzunehmen. Oder es gibt ja viele schöne psychologische Techniken, wie die Kopfstandmethode oder wir nennen sie gerne Reframing. Also einfach die Sichtweise mal verändern. Du hast doch nicht nur schlecht Golf gespielt, sondern hast auch viele tolle Momente gehabt in diesem Jahr. Du hast tolle Plätze gesehen. Du warst in verschiedenen Ländern. Du hast verschiedene Kulturen kennengelernt. Du hast Menschen kennengelernt. Das sind so Dinge, die ich ganz spannend finde. Und wenn man das hinbekommt, dann ist man nicht so sehr fixiert auf eine Leistungsoptimierung, sondern man ist darauf optimiert, mehr Mensch zu sein. Ja, ich möchte diese Klassifizierung aufheben, dass wir wegkommen von diesem Schablondenken. Umso freier ich bin, umso freier mein Geist ist, umso großartiger kann ich sein zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, genau. Diese Schablonen. Golf ist ja auch gerade ein Sport und was so faszinierend dran ist, und ich wünsche mir, dass jeder, der neu zum Golf kommt, jemanden hat. Ein Freund von mir, Carsten Moritz, hat ein super Programm in die Welt gerufen, das heißt Golf-Mentoren, wo also etablierte Golfer sich jemanden unter die Fittiche nehmen, zum Beispiel, egal ob es ein Jugendlicher ist oder ob es ein Rentner ist, die neu im Golfsport sind und genau das vermitteln, um was es eigentlich beim Golf geht, nicht? Es geht ja nicht darum, nicht am Samstagabend mit dem kleinen Becher nach Hause zu fahren, den man gewonnen hat. Ja. Und für mich persönlich, ja, ich bin dann eher einer sehe lieber das große Bild als das kleine. Und für mich war es immer so, denn der Golfschwung, wie man spielt, wie man sich auf dem Platz benimmt, wie man schon auf dem Parkplatz ankommt, wie man, alles, ist ja spiegelt ja den Charakter des Menschen wider. Mhm. Mehr im Golf als in allen anderen Sportarten, die ich kenne. Und für mich war es immer so, und wir hatten ja angefangen mit Auf und Ab, mit dem Auf und Ab des Lebens, dass ein glücklicher Golfer ein besserer Golfer ist. A happy golfer is a better golfer. Wenn man Probleme zu Hause hat, oder bei der Arbeit oder was weiß ich, und man geht dann mit dem Kopf auf den Platz, da kommt kein gutes Ergebnis raus, da hat man auch keinen Spaß. Und da kann man gleich lieber zu Hause bleiben, ja. Also es geht ja darum, dass man man möchte gerne lernen, wie man das abschaltet, aber vielleicht ist es viel wichtiger, das überhaupt zu vermeiden, dass man dieses Gefühl
oder
hat.
Oder sich drauf einzulassen.
Genau, ja, mir fehlen dann die richtigen deutschen Worte, aber das ist genau das, was ich meine, dich darauf einzulassen, dass es einen beeinflusst. Merkst du das auch, jetzt auch, sagen wir mal, beim Mannschaftssport, gerade beim Fußball, sagen wir mal, wenn die Jungs und ich meine, wir reden ja von Top-Profi-Mannschaften, dass wenn es bei denen zu Hause gut läuft, oder die haben ja keinen Beruf, wenn es bei denen zu Hause gut läuft und mit Freunden gut, dann sind sie auch, dann spielen sie besser? Siehst du da eine Verbindung?
Ja, sie haben natürlich ein ganz anderes Empfinden. Sie sind auch gedanklich viel freier und haben ganz viele glückliche Momente. Ich nenne das auch immer gerne ein Cocktail von positiven Hormonen. Wenn wir Glücksmomente haben, sprühen wir Dopamin und Serotonin und solche Sachen aus und das beflügelt uns. Und natürlich sorgt es auch dafür, dass ich eher nicht im präfrontalen Kortex verankert bin, sondern eher im emotionalen Bereich. Und das führt dazu, dass ich losgelöster bin in meiner Art und Weise, die ich dann präsentiere in den verschiedenen Sportarten. Aber du hattest gerade was ganz Schönes gesagt, lieber Frank, und das möchte ich ganz kurz nochmal aufgreifen, ist das Thema der Mentorentätigkeit. Und Mentorentätigkeit suggeriert schon seit vielen Jahren im Sport, würde ich mir von Herzen wünschen. Denn wir alle haben doch Menschen in unserem Leben gehabt. Ob Lehrer, Freunde, Nachbarn, was auch immer, ein Pro, der uns einfach so genommen hat, Frank, wie wir sind. Der hat uns nicht belehrt. Der hat uns nicht zum Objekt gemacht. Der hat uns nicht fremdgesteuert. Er hat uns genau da abgeholt, wo wir uns befinden. Und wenn ich hingefallen bin, hat er mir auch geholfen. Wenn ich traurig war, hat er mich in den Arm genommen. Diese Mentorentätigkeit wünsche ich mir für alle Sportarten dieser Welt, weil da steckt richtig viel Potenzial drin. Wir können sogar noch einen Schritt zurück machen. In den Schulen wünsche ich mir von Herzen Mentoren, die die Kinder begeistern, die Kinder abholen, die sie ermutigen, mutig zu sein, Entdecker und Forscher zu sein. Deswegen finde ich dieses Projekt großartig und das kann man ganz oder sehr wohl im Golf wunderbar umsetzen. Sehr schön.
Ja, also wirklich und ein Big Shoutout an Carsten Moritz. Es ist eine ganz tolle Sache und wir werden da auch noch in den nächsten Episoden mal vielleicht jemand von Ihnen oder von seinem Team dabei haben. Schnell noch ganz kurz zum Abschluss. Du bist dieser Zusammenschluss, die Sportpsychologen.de, ist das?
Genau, wir haben ein Netzwerk aus tollen Kollegen, Kolleginnen, die genauso verrückt sind und so leidenschaftlich sind wie ich, aber in verschiedenen Disziplinen unterwegs sind. Manche im Läufer, manche eben im Fußball, manche im Segeln. Also es ist ganz unterschiedlich aufgestellt. Und wir versuchen eben mit sehr einfachen Texten zu erklären, was wirklich möglich ist mit unserer Dienstleistung.
Ja, für euch, für die von euch, die René gerne näher kennenlernen möchten, es ist die-sportpsychologen.de.
Genau, www.sportpsychologen.de oder die-sportpsychologen.de und dann kann man da ganz sicher auf mein Profil gehen oder
Ja.
einfach meinen Namen eingeben, da findet man mich halt auch und gerne anrufen. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Anruf, über jede Rückmeldung. Ich habe einfach Bock auf Menschen.
Ja. Steigt Schalke ab?
Aha. Wenn ich das ganz rational betrachte, habe ich große Sorge, dass das passiert. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Wunder jederzeit möglich sind, wenn man daran glauben kann. Und ich glaube, da muss Schalke noch ein paar Karten ausspielen diesbezüglich. Aber ich trotzdem kann ich mich noch nicht auf den Gedanken einlassen, dass sie absteigen. Ich glaube immer noch fest daran, dass sie es irgendwie schaffen, in die Relegation zu kommen, um dann doch in der ersten Liga zu bleiben. Ich würde es mir zumindest von Herzen für die Blau-Weißen wünschen.
Ja, ich mir auch als lebenslanger Schalke-Fan. Und nicht, wo kann man einen besseren Anfang machen als am Wochenende gegen Bayern? Ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, dieses Gespräch. Wir wollten ja eigentlich vor Weihnachten loslegen und wir Mannesmänner, die wir sind, hatten die geniale Idee, dass am Tag vor Heiligabend zu planen, bis uns unsere Frauen, dann oder deine Frau, glaube ich, zuerst gesagt hat, das geht gar nicht. Und ich bin ja auch einer, der eher um Verzeihen bittet, als um Erlaubnis fragt, sage ich mal. Und als du mich dann an dem Tag angerufen und angeschrieben hast und gesagt, hey Frank, das Tag vor Heiligabend, das ist vielleicht keine gute Idee und so weiter. Das war, glaube ich, das beste Weihnachtsgeschenk, was du meiner Frau hättest machen können. Also
Das
nochmal
freut mich.
von ihr, danke dafür. Aber wir haben es versucht, das war aber auch eine Schnapsidee. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Heute Abend, 21 Uhr bei Sky Sports, René Pasch. Wir sind der Pfeil und das Ziel. Ist, denke ich, vielleicht ein ganz guter Satz, um das zusammenzufassen. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir das nochmal machen können, vielleicht ein bisschen detaillierter. Vielleicht auch ein paar Tipps, ohne jetzt hier nicht alles herzugeben. Aber ich denke, es ist unheimlich wichtig, gerade für Amateure, ob es jetzt im Golf ist oder was immer, Nummer eins, davon zu überzeugen oder ihm zu erklären, welchen Wert mentales Training hat, dass man das wirklich lernen kann. Nicht? Ich meine, selbst jetzt 2021, kann es sein, dass ich mit jemandem am Anfang, die schlagen den Ball ja ganz gut, nicht? Haben sie schon mal, wie trainieren sie denn mental? Dann können die Antworten sein, ja, ich habe einen Mentaltrainer oder sagen, ich will doch nicht auf die Couch, nicht? Dass man irgendwie das vermittelt, das hat ja immer noch diesen Beigeschmack, nicht? Dass mit einem irgendwas nicht stimmt, wenn man einen Sportpsychologen braucht. Nicht, der kommt ja nur, wenn irgendwas nicht stimmt. Hast du das auch? Oder?
Die Aussagen gibt es natürlich, aber ich glaube, da gibt es einfach eine ganz einfache Anordnung darauf. Und das gilt für den Alltag genauso wie im Kontext für Leistungssport oder Sport grundsätzlich. Es geht um gesunde Haltung, mentale gesunde Haltung und es geht um Leistungsoptimierung. Mehr nicht. Also ich bin kein Therapeut, ich therapiere auch niemand, das darf ich auch nicht, obwohl ich Psychologe bin. Ich darf jemanden begleiten. Und ich sage es noch in einem schönen Beispiel, Frank, weil ich das einfach nicht vergessen kann. Da kam ein Arzt zu mir, völlig verzweifelt und hat gesagt, Herr Pasch, ich möchte kein Arzt mehr sein, ich komme damit nicht zurecht. Ich habe eine Patientin verloren, die ist leider verstorben. Und ich kann damit nicht leben, weil ich habe mir ja irgendwann auch gesagt, ich möchte gerne Menschen heilen und damit sie gesund werden. Und dafür bin ich Arzt geworden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schließen Sie bitte mal Ihre Augen. Und er sagt, hey, warum? Ich sage, schließen Sie mal die Augen und jetzt folgen Sie mal meiner Stimme. Sie sind Arzt, sind aber auch Mensch. Und das Einzige, was Sie wirklich machen sollten und was Ihre Aufgabe ist, sich um die Menschen zu kümmern. Sie können niemanden heilen. Sie können Symptome behandeln, ja, aber die Ursache liegt woanders und dann ist auch der Patient gefragt. Aber die größte Aufgabe, die zu leisten haben, ist, sich um die Menschen zu kümmern. Und so sollte es auch im Sport sein oder im Kontext von Alltag, sollten wir nicht immer nur an Ergebnissen denken, sondern vielmehr an Erlebnisse und wir sollten uns mal viel mehr kümmern, was das die menschlichen Beziehungen angeht. Und umso glücklicher können wir auch werden, wenn wir ergebnisloser durch die Gegend laufen.
Das ist mal ein treffendes Schlusswort. Mein Lieber, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Viel Spaß gerne heute Abend bei Sky Sports. Wir gucken zu, also ich gucke zu auf jeden Fall.
Ja, freut mich.
Wenn ich noch wach bin. Das ist ja, ich gehe jetzt auch nicht ohne was ist das Gegenteil von beschleunigen? Ohne zu bremsen auf die 60 zu langsam. Aber ich versuche es auf jeden Fall.
Ja, toll.
Ich freue mich, wenn du irgendwann mal wieder dabei bist.
Ja, gerne. Einfach anschreiben und wir finden bestimmt einen Zeitpunkt.
René, mein Lieber. Alles Gute.
Alles Gute.
Mach's gut. Bis
du
bald.
Du auch. Schöne Grüße an die Familie. Tschüss.
Mach ich, du auch. Ciao. Tja, liebe Freunde, das war Dr. René Pasch. Was für ein Thema. Wir haben vielleicht eine unserer kürzeren Folgen, aber René, wie gesagt, heute Abend großen Auftritt bei Sky. Und da hat er noch einiges zu tun. Aber ich denke, wir haben vielleicht gerade mal über 5%, über 5% von dem, über was wir reden wollten, gesprochen. Gerade jetzt golfbezogen, so viele Sachen und wir werden auch versuchen, das in den nächsten Folgen anzusprechen, oder immer wieder anzusprechen, was für ein tolles Spiel Golf ist. Warum es so toll ist, jeder kann sich raussuchen, was er daran toll findet und das dann weiter zu vermitteln, sich anhören, was andere Leute toll finden. Diese Sachen sind mir persönlich ganz wichtig und ich denke auch spannend und sollten besprochen werden. Abu Dhabi diese Woche, Party Marty hat ja wahrscheinlich die Cut nicht geschafft, denke ich mal. Er war auch irgendwie one over oder sowas und die Cut ist bestimmt under par. Aber es gibt eine ganz, ich weiß nicht, ob Sie jetzt mal gucken, auf die Leaderboard hier gucken. Oh, Rory plus one. Tyrell Hatton minus 12 und dann zweiter Platz minus 7. Wow, Tyrell. Aber eine ganz, ganz coole Geschichte hier für mich am Wochenende ist die von Christopher Broberg aus Schweden, der im Moment Nummer 1851 der Welt ist, der vor vier Jahren auf jeden Fall auf dem Weg war, Ryder Cup Spieler zu werden, irgendwie ein WGC in Shanghai gewonnen, ein ganz, 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 ganz ausgezeichneter Golfer, ein ganz cooler Typ, Schwede halt, aber er ist hier mit 6 unter auf dem 6. Platz und ich denke, das ist eine ganz tolle Geschichte. Schaut rein bei Sky auch da. Gregor, unser Freund Gregor, kommentiert mit Adrian. Schaltet nicht auf den anderen, auf die andere Sprache. Die Jungs, die machen das schon lange, die wissen, was los ist. Und ich denke, wenn man da mal richtig gut reinhört, dann so ganz wenige, die denen das nicht gefällt. Für uns wird es weitergehen. Das war jetzt mal ein bisschen neues Format mit nur einem Gast. Und ein Thema mental. Der Plan, wir haben eigentlich keinen Plan, aber die Idee ist, dass wir uns jetzt weiter bewegen in Richtung Marketing. Ein bisschen Sportmarketing natürlich, Golfmarketing, jetzt nicht hier Ketchup verkaufen oder sowas, sondern Marketing. Dass wir uns mit ein paar Operators oder Golfplatzbesitzern unterhalten, wie sie das letzte Jahr überstanden haben, wie sie die Zukunft sehen, auch wieder interkontinental, dass wir vielleicht jemanden hier aus Deutschland, da haben wir auch schon Gespräche geführt mit Leuten und in den USA haben wir ja die Connections sowieso, dass wir uns darüber unterhalten. Und dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Teaching Pro, dass wir also hier eine schöne Mischung für euch aufservieren, damit es nicht zu langweilig wird. Ich würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns mal bei Facebook anguckt und sowas, obwohl es ja, die Zahlen sind ja eigentlich egal, wir haben ja keine Sponsoren, aber trotzdem. Oder uns auch die eine oder andere E-Mail schickt. Wir freuen uns immer, wenn uns jemand schreibt und sagt, hey, weiter so oder das könnt ihr besser machen und so. Einfach schreiben, wir freuen uns drüber. Wir werden diese Episode beenden. Wir sehen uns hoffentlich relativ schnell, hören uns hoffentlich relativ schnell wieder. Aber wir werden jetzt diese Episode beenden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr es mit mir aushaltet. Bis zum nächsten Mal. Adios. Es ist alles in eurem Kopf. It's all in your head. It's all in your head.